Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 28 und 29 der 13. Sure, der Sure Ra'd.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die auf die recht geleiteten und den inneren Frieden, zu dem sie finden, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Sie sind jene, die glauben und deren Herzen durch Gott gedenken, zur Ruhe und Zuversicht fanden. Gebt Acht, nur durch Gott gedenken finden die Herzen zur Ruhe und Zuversicht. Ihnen, die gläubig sind und gute Werke tun, wird ein reines Diesseits und beglückendes Jenseits zuteil.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 20. April 2023, gleich dem 31. Fahrwar, den 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Im Reich des Freundes«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, Terrorismus und Besatzung Mittel zur Schwächung islamischer Gesellschaften der Welt. Iranische Marine zwingt US-U-Boot zum Auftauchen, das sich der Straße von Hormuz nähert. Israelischer General: Israel ist vorsichtig, da militärische Macht Irans hundertfach angewachsen ist. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran: Terrorismus und Besatzung Mittel zur Schwächung islamischer Gesellschaften der Welt. Iran betrachtet unter anderem Terrorismus und Besatzung als eine der Strategien, die von den Feinden eingesetzt werden, um die islamischen Gesellschaften der Welt zu schwächen. Präsident Ebrahim Raisi machte die Bemerkungen bei einem Iftar-Bankett, an dem Botschafter und Geschäftsträger muslimischer Länder am Mittwoch in Teheran teilnahmen. Der Regierungschef betrachtete das Säen von Zwietracht und die Beleidigung der Heiligkeiten der Muslime als weitere Mittel, um die muslimischen Gesellschaften anzugreifen, und forderte die muslimischen Länder der Welt angesichts dieser Verschwörungen zur Einheit auf. Der Präsident sagte, Einheit und Integrität seien erforderlich und müssen von der muslimischen Nation der Welt als Strategie eingesetzt werden, und warnte, die Missgönner der muslimischen Völker wollen Spaltung und Trennung zwischen den islamischen Ländern und Nationen der Welt sowie Ethnien und Glaubensrichtungen schaffen. Raisi wies auf die jüngsten Angriffe des zionistisch-israelischen Regimes auf das Gelände der Al-Aqsa-Moschee in der heiligen, besetzten Altstadt von Al-Quds und seine Angriffe auf wehrlose Palästinenser hin, die nur den heiligen Fastenmonat Ramadan begingen. Eine einfache Verurteilung und der Ausdruck des Grolls bezüglich dieser Übertretungen seien jedoch nicht genug, bemerkte der Präsident und sagte, die muslimischen Nationen erwarteten heute die Umsetzung praktischer Maßnahmen angesichts der Gräueltaten des israelischen Regimes und zur Unterstützung der unterdrückten palästinensischen Nation. Er sah die ultimative Lösung der Islamischen Republik für die Palästina-Frage in der Initiative, die vom Oberhaupt der Islamischen Revolution Ayatollah Sayyid Ali Khamenei vorgeschlagen wurde. Im Jahr 2022 unterbreitete das Oberhaupt den Vorschlag, den Palästinensern zu erlauben, international ein Referendum abzuhalten, um über das Schicksal der besetzten Gebiete zu entscheiden. Iranische Marine zwingt US-U-Boot zum Auftauchen, das sich der Straße von Hormuz nähert. Die iranische Marine gab an, Ihr U-Boot Fateh habe ein atomgetriebenes US-U-Boot in der Straße von Hormuz streng gewarnt und es gezwungen aufzutauchen. Der Kommandeur der iranischen Marine, Konteradmiral Shahram Irani, sagte am Donnerstag, dass die Seestreitkräfte das Lenkflugkörper U-Boot Florida entdeckten, als es in die strategische Region eindrang. Das US-U-Boot näherte sich der Straße von Hormuz, während es untergetaucht war, aber das im Inland hergestellte iranische U-Boot Fateh entdeckte es und führte Manöver durch, um es zum Auftauchen zu zwingen und die Straße von Hormuz an der Oberfläche zu überqueren, erklärte Irani. Er fügte hinzu, dass das US-U-Boot die notwendigen Warnungen erhalten habe und sagte, es hatte seinen Kurs mit einer Eskorte geändert und ist weitergefahren. Der hochrangige iranische Kommandeur sagte, die USA müssten die Gründe erklären, warum sie gegen Vorschriften auf einer wichtigen internationalen Wasserstraße verstoßen. Die jüngste Warnung der iranischen Marine an die USA lautet, dass sie sich von nun an alle internationalen Vorschriften halten muss, sagte Irani. Israelischer General: Israel ist vorsichtig, da militärische Macht Irans hundertfach angewachsen ist. Ein hochrangiger ehemaliger israelischer Militärkommandant hat Tel Avivs Unfähigkeit eingeräumt, militärische Abenteuer gegen das friedliche Atomprogramm Irans durchzuführen, und sagte, die militärische Macht der Islamischen Republik sei um das Hundertfache gewachsen. Generalmajor Yitzhak Brick wurde am Mittwoch von der arabischsprachigen Zeitung Ra'y al-Yawm mit den Worten zitiert, das israelische Militär habe 2009 beschlossen, einen Angriff gegen iranische Nuklearanlagen zu starten, nachdem das Regime ein Budget von 4 Milliarden Dollar für die Aggression bereitgestellt hatte. Brick sagte, der Angriff sei nicht zustande gekommen, weil die israelischen Militärführer zu dem unvermeidlichen Schluss gekommen seien, dass der Schlag, wenn er erfolgreich sei, das iranische Nuklearprogramm höchstens für einen Zeitraum von mehreren Monaten stören würde. Und andererseits der Gegenschlag Irans große Verluste verursachen und viele Opfer für Israel würde. Also beschlossen sie, den Angriff nicht fortzusetzen. Der ehemalige Militärkommandant betonte, dass die aufeinanderfolgenden israelischen Kabinette süchtig danach geworden seien, absurde Drohungen auszusprechen, und erklärte, wenn sie leere Drohungen aussprechen und das, was darin gesagt wird, nicht umsetzen, dann werden sie in den Augen anderer zu einem bellenden Hund, der nicht beißt. UN: 34 Millionen Afghanen in Armut hineingezogen, während USA Vermögenswerte einfrieren. Die Vereinten Nationen haben davor gewarnt, dass rund 34 Millionen Menschen, also ca. 85% der Bevölkerung in Afghanistan, in Armut stecken, da die Sanktionen der USA gegen die de facto Taliban-Regierung und das Einfrieren der Vermögenswerte des Landes die humanitäre Krise dort verschärft haben. In seiner am Dienstag veröffentlichten drastischen neuen Bewertung der Daten für 2022 schätzte das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, UNDP, dass sich die Zahl der Menschen in Armut in Afghanistan auf 34 Millionen fast verdoppelt hat. Die erschreckende Zahl ist ein erstaunlicher Anstieg von 15 Millionen im Jahr 2020, dem letzten vollen Jahr der Herrschaft der von den USA unterstützten Regierung, die im folgenden Sommer innerhalb weniger Wochen durch das Vorrücken von Taliban-Kämpfern zusammenbrach. Seit dem vollständigen Zusammenbruch der von den USA unterstützten Regierung in Kabul und der Übernahme durch die Taliban im August 2021 wurden umfangreiche ausländische Subventionen eingestellt und Hilfsprogramme und finanzielle Unterstützung drastisch gekürzt, da sich viele Länder weigerten, mit den Taliban-Behörden zu verhandeln. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat seit dem Abzug der NATO aus dem Land mehr als 7 Milliarden Dollar an afghanischem Vermögen eingefroren. Wenn die Auslandshilfe in diesem Jahr reduziert wird, könnte Afghanistan von der Klippe in den Abgrund stürzen, sagte der in Afghanistan ansässige UNDP-Vertreter Abdallah Ad-Dardari. Nach den Anschlägen vom 11. September fielen die Vereinigten Staaten in Afghanistan ein und besetzten es, obwohl kein Afghane an den Anschlägen beteiligt war. Hunderttausende Afghanen starben im US-Krieg gegen das Land. Russland warnt davor, Nordkorea zu bewaffnen, falls Südkorea Waffen an Ukraine schicken sollte. Russlands ehemaliger Präsident Dmitri Medvedev sagt, Moskau könne Nordkorea mit fortschrittlichen Waffen ausstatten, wenn Südkorea beginnt, der Ukraine militärische Hilfe zu leisten. Vor seinem Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten nächste Woche deutete der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol während eines Interviews mit Reuters am Mittwoch an, dass Seoul einen Politikwechsel in Bezug auf die Ukraine herbeiführen könnte, gegen die Russland im Februar letzten Jahres einen Krieg startete. Wenn es eine Situation gibt, die die internationale Gemeinschaft nicht dulden kann, wie etwa ein groß angelegter Angriff auf Zivilisten, ein Massaker oder eine schwere Verletzung des Kriegsrechts, könnte es für uns schwierig sein, nur auf humanitärer oder finanzieller Unterstützung zu beharren. So der südkoreanische Staatsoberhaupt. Später am Tag reagierte Medvedev, der derzeit stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates Russlands ist, auf Yoons neue Haltung gegenüber der Ukraine und warnte, dass Moskau als Vergeltung fortschrittliche Waffen nach Pyongyang, Seuls Erzfeind, schicken würde. Südkorea, das ein wichtiger Verbündeter der USA und ein bedeutender Produzent von Artilleriemunition ist, hat sich bisher geweigert, der Ukraine tödliche Hilfe zu leisten und sich auf seine Politik gegen die Lieferung von Waffen in Kriegsgebiete berufen. Ich glaube, dass es keine Einschränkungen im Umfang der Unterstützung geben wird, um ein Land zu verteidigen und wiederherzustellen, das sowohl nach internationalem als auch nach nationalem Recht illegal angegriffen wurde, sagte Yoon jedoch am Mittwoch. Angesichts unserer Beziehung zu den am Krieg beteiligten Parteien und der Entwicklungen auf dem Schlachtfeld werden wir jedoch die am besten geeigneten Maßnahmen ergreifen. Letzte Woche berichteten südkoreanische Medien, dass Seoul erwogen habe, den USA etwa 500.000 Schuss für 155 mm Artilleriegeschütze zu leihen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 21 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 15 Grad, Mashhad 14 Grad, Isfahan 20 Grad, Shiraz 18 Grad und Bandarabas 26 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Wahid Heydari mit dem Titel No Bahore Radam, das heißt Die jungen Schritte des Frühlings.
بهار بیمو خزان خوب عیده داری چرده چار قدر رو بگیده جیت گله و جل جلا و چوب چوب سبز و زهراره ترکو بگیده جیت گله و جل جلا و چوب چوب سبز و زهراره ترکو بگیده ای دل و بهاره زهرا لاله زاره ای دل نو بهاره بلبل بیقراره
گله نکن صدای نو بخوره فلک شیدای رخت نو سواره هر جیبار عروس سر نگاره ما پیتی هم شماق شب جاره خرجی بار عروس تا سر نگاره با تیزی هم شما به شب جاره بغار بیموزم از سنتون و بگر بنوش سحرای مهمون و بگر عشق و عاشق سامرون و لاله کوتر تران خون و بیه عشق و عاشق سامنون و بیه لاله کوتر تران خون و بیه ای دل نو بهاره بل بل بیقراره کوکو زن ککی زهرا لاله زاره
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Liebe Hörerfreunde, dies ist schon die 9. Folge über den bekannten iranischen Mystiker und Dichter Molavi Rumi. Es ist durchaus interessant, sich näher mit seinem Werk zu befassen. Molana Jalaluddin Muhammad Molavi, kurz Molavi oder Rumi, lebte, wie gesagt, im 13. Jahrhundert nach Christus. Wir sprechen mit Ihnen über die besondere Art seiner Erzählungen, durch die er sich von den Dichtern vor und nach ihm unterscheidet. Das Masnavi von Molavi zählt zu den wenigen Werken, welche, trotzdem sie schon alt sind, in vieler Hinsicht ihre Frische und Aktualität behalten haben. Dies ist beim Masnavi des Molavi, der Sprache des Erzählers und ihrer Schlichtheit und dem tieferen und dennoch leicht verständlichen Sinn ebenso zu verdanken, wie der Anwendung von Erzählungen und Parabeln und der Universalität dieses Meisterwerkes. Das Masnavi Manavi lässt daher auch viele Untersuchungsaspekte zu. In dieser Folge über Molavi Rumi wollen wir die Geschichten im Masnavi hinsichtlich ihrer strukturellen Besonderheiten und ihrer Bestandteile betrachten. Sie werden einige Beispiele kennenlernen. Geschichten können nach Inhalt, Thema und Stimmung unterschieden werden. Zum Beispiel sind sie reine Fantasie oder wahr oder es handelt sich um Parabeln. Sie können geheimnisvoll, romantisch oder mystisch sein oder eine Weisheit und Moral lehren. Molavi-Forscher ordnen die Geschichten im Masnavi von Molavi thematisch nach. Geschichten zum Thema Mystik, solche, die eine Weisheit enthalten, Geschichten aus dem Koran und gleichnishafte Geschichten. Die meisten Geschichten im Masnavi haben einen mystischen Charakter. Molavi verfolgt mit ihnen immer ein bestimmtes Ziel und deshalb achtet er nicht sonderlich darauf, wie er die Geschichte darbietet, sondern es geht ihm um ihren verborgenen Sinn und ihre mystische Bedeutung. Jede seiner Geschichten hat eine Seele und einen Körper. Der Körper der Geschichte ist sichtbar und ihre Seele liegt im Verborgenen und muss erst ergründet werden. Trage ich auch nur eine kleine Weise dieser Weisen vor, steigen schon die Seelen aus dem Grab empor. Halte dein Ohr etwas näher ran, denn diese Weise ist nicht weit weg. Doch ist es kein Befehl, wenn ich sie an dich weitergeb. Yar beguyam shamme'i zan nakmeha, janha sarbar zanand az dakhmeha. Gush ra nazdik kun, kan dur nist, lik nakle an be to dastur nist. Molavi ist immer auf der Suche nach dem Unentdeckten und alles, was er findet, drückt er mit den ihm eigenen Mitteln verschlüsselt oder in ein Gleichnis gekleidet oder in Gestalt weiser Lehre aus. Letzteres ist bei einigen Geschichten im Masnavi der Fall. Das Lehrreiche in dieser Art von Geschichten ist dabei ihr Hauptziel. Hier spricht Molavi völlig transparent und seine Schlussfolgerungen sind eindeutig. Mit ihnen erinnert er den Leser oder Hörer an einige Punkte der Moral. Im vierten Heft des Masnavi zum Beispiel steht die lehrreiche Geschichte von einem Prediger, der für Übeltäter betete. Er spricht von einem Geistlichen, der immer, wenn er den Rednersitz in der Moschee bestieg, für die Diebe und Räuber betete und Gott bat, dass sie gesund bleiben und er sich ihrer erbarmt. Saß jener Prediger auf dem Rednerstuhl in der Moschee, sprach er ein Bittgebet für die Wegelagerer, die Hände hob er hoch und »O Herr, erbarme dich«, sprach er, »erbarme dich der Schlechten, Unheilstifter und Widersacher.« An jeki wa es chobar tacht amadi, qateane rah ra da'i shodi, dast bar mi dasht ya rab rahmran bar badan o mufsedan o taghyan. Da fragten sie ihn, »O Gelehrter, frommer Mann, warum betest du für das Wohl der Schlechten und niemals für das Wohl der Guten?« Er antwortete ihnen, »Das hat damit zu tun, dass ich durch sie sehr viel Gutes erfahren habe. Sie haben mich dermaßen schlecht behandelt, dass sie mir den Weg vom Schlechten zu Guten zeigten. Immer wenn ich nach den weltlichen Wünschen und nach Besitz und Macht strebte, sind sie mir in die Quere gekommen.« Entweder haben sie mir etwas gestohlen, was ich besaß, oder sie haben aus Neid mir meinen Ruf lädiert oder meinen weltlichen Interessen geschadet. Das hat mich dazu gebracht, dass ich mich mit wenig begnügte, nach wenig strebte und mich dem Würdigen und der Genügsamkeit zuwandte. Wegen ihnen habe ich das Gute erkannt und deswegen zum Gebet für sie erhob ich die Hand. Weil sie mehrten Böses, Unrecht und Gewalt so sehr, drängten sie mich vom Üblen weg und zum Guten her. Sie fügten mir Wunden und Schläge zu, immer wenn ich dem Weltlichen mich wandte zu. Guft, ni kui as in hardide am, man do schon sin sabab begoside am, chabas sol mojor chandan sachtand, kemara as schar becher andachtand. من از ایشان زخم و ضربت خوردمی، هرگهی که رو به دنیا کردمی. Dieser Erklärung folgt ein Gebet für die Übeltäter. Molavi Rumi will dem Leser und Zuhörer in dieser Geschichte verdeutlichen, dass der Mensch immer dann, wenn ihm ein Leid widerfährt, auf die Gaben aufmerksam wird, die Gott ihm im Leben gewährt. Aber solange der Mensch nicht mit einem Übel geprüft wird, zeigt er sich nicht dankbar genug für die Gaben Gottes. Eine andere Gruppe von Geschichten im Masnavi sind die Geschichten, die auf den Koran zurückgehen. Molavi stützt sich auf die Korangeschichten, um Grundsätze der Moral, der Religion oder der Mystik zu erläutern. Solche Geschichten aus dem Koran sind die von dem Propheten Hud und dem Volk Ad, von den Bewohnern von Saba oder vom Pharao und dem Propheten Moses. Grob gesehen kann man nach Ansicht von Molavi-Forschern alle Erzählungen im Masnavi als allegorisch betrachten. In Geschichten mit allegorischem Charakter treten immer Sinnbilder anstelle einer verborgenen Bedeutung und der Charakteren. Auf diese Weise wird jede Geschichte zweidimensional. Die naheliegende Dimension verkörpert die Erzählung selber und in der ferner gelegenen Dimension steckt die eigentliche Absicht des Erzählers. Der Leser und Hörer hat daher zwei Bedeutungsebenen vor sich. Die erste Ebene ist die äußere und oberflächliche Bedeutung der Geschichte und die zweite ist der Sinn, den der Autor mit seiner Geschichte herüberzubringen beabsichtigt hat. Um diesen zweiten und eigentlichen Sinn zu erkennen, ist es notwendig, etwas tiefer nachzudenken. Generell haben die Farsi-Dichter immer schon zu besseren Darstellungen von moralischen, philosophischen und mystischen Dingen ihre Worte mit Geschichten und Beispielen ausgeschmückt. Molavi hat daher auch solche iranische Erzählungen herangezogen. Einige seiner Geschichten mit allegorischem Charakter sind Tierfabeln. Bekanntlich treten hier Tierfiguren anstelle von Menschen. Zum Beispiel gibt es im Masnavi des Molavi die Geschichte vom Löwen und dem Hasen oder vom Löwen und dem Dromedar. Dann gibt es aber auch noch Parabeln im Masnavi, das heißt gleichnishafte Erzählungen über Menschen, zum Beispiel die bekannte Geschichte vom Händler und dem Papagei. Sie steht im ersten Heft dieser Gedichtsammlung. Ähnlich wie seine Vorgänger überschreibt Molavi seine Geschichten oder die verschiedenen Episoden einer Erzählung mit einem Titel. In diesen Titeln gibt Molavi schon vor Beginn der eigentlichen Erzählung einen Einblick darin, um was es im Wesentlichen geht. Mit den Worten von Dr. Sarin Kub will Molavi, wenn er im Titel bereits einen Fingerzeig auf den Inhalt gibt, den Leser im Voraus auf den versteckten Sinn aufmerksam machen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Jamaluddin Minbari mit dem Titel Ey Bahar, auf Deutsch O Frühling.
تو پرندت رها و نفشت به بار میوزی پر از ترانه میرسی پر از نگاه هر کجا که ره گذار توست
هر کجا که ره گذار توست
ستاره بار بید مشک زرفشان لشگر تو را تلای دار لشگر تو را تلای دار
Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Im Reich des Freundes. Weiterhin guten Empfang. Ramadan wetteifern die Gläubigen miteinander um Gottdienstbarkeit und gute Werke. Jede rechtschaffene Tat besteht zu einer Hälfte aus Gottdienen und zu anderen aus der Anrufung Gottes. Das hat der letzte Prophet Gottes, der Prophet des Islams, Friede sei mit ihm, gesagt. Also lässt sich aus diesem Prophetenwort schließen, dass kein Gottdienen ein rechtschaffenes Werk ist, wenn es nicht mit dem Bittgebet einhergeht Oder zumindest lässt sich sagen, jedes Gottdienen ist nur dann eine vollendete rechtschaffene Handlung, wenn es von einer Anrufung Gottes begleitet ist, einem Dua. Andernfalls ist dieses Gottdienen nicht vollendet und daher wird auch sein Ergebnis nicht vollendet sein. Das Herantragen von Bitten an Gott gehört zu den Mitteln, den anderen in der Gottdienstbarkeit vorzuteilen. Der Prophet Gottes hat wie folgt gesagt: Zwei Menschen, die dieselben religiösen Werke vollbracht haben, betreten das Paradies. Aber einer von diesen beiden sieht, dass der andere höher steht als er selber und sagt: O Herr, warum hast du ihn höher stehen lassen, während wir doch beide dieselben religiösen Werke vollbracht haben? Da spricht Gott, der Heilige und höchst Erhabene: Er hat Bitten an mich gestellt und du nicht. Er hat mich angefleht und angerufen und du hast dies nicht getan. Jeder von uns hat schon mal gesündigt und auch jetzt und in Zukunft sind wir nicht davon sicher, einen moralischen Fehler zu begehen und zu straucheln. Jedoch dürfen wir niemals, so schlimm diese Sünden auch immer waren, die Hoffnung auf die Allbarmherzigkeit und die Vergebung Gottes aufgeben. Gott hat uns verheißen, dass er langmütig und großzügig gegenüber den Sündern ist. Im Vers 53 der Sure Somar, Sure 39, spricht er: Sag, o meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja der Allvergebende und Barmherzige. Gott verheißt demjenigen seine Vergebung, der aus Unwissenheit eine Sünde begeht, sich nachträglich seiner Sünde bewusst wird und den Entschluss fasst, sich zu bessern. Laut einer Überlieferung des erhabenen Propheten übermittelt der Prophet folgende Worte von Gott: Wenn meine Diener, die sich von mir abgekehrt haben, wüssten, wie sehr ich auf sie warte und möchte, dass sie Umkehr machen, würden sie von lauter Freude den Geist aufgeben. Es gehört im Islam zu den schlimmsten Sünden, die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes aufzugeben. Wie können wir die Hoffnung auf sein Erbarmen aufgeben, wenn seine Barmherzigkeit größer ist als sein Zorn? Und bis auf eine alle Suren im Koran mit den Worten: Im Namen Gottes, des Rahman und Rahim, des Allbarmherzigen, des Gütigen eingeleitet werden und ungefähr 450 Mal im Koran Ableitungen dieser Gottesnamen vorkommen. Die vielen Hinweise auf die Barmherzigkeit und Vergebung Gottes machen dem sündigen Menschen Mut, sich trotz all seines falschen Verhaltens Gott zuzuwenden und ihn um Vergebung zu bitten. Gibt es überhaupt jemand anderes außer Gott, der unsere Sünden vergeben kann? Haben wir außer der Allbarmherzigkeit und Vergebung Gottes noch einen anderen Zufluchtsort, an den wir vor dem Feuer und der Strafe, die wir durch Sünden hervorgerufen haben, flüchten könnten? Nein, er, Gott, ist der Einzige, wo wir Zuflucht finden. Wie können wir daher die Hoffnung auf seine Großzügigkeit und seine Vergebung aufgeben, während es doch der einzige rettende Weg ist, den es für uns gibt? Niemals wird Gott, der Allerbarmer und Gütige, uns diesen einzigen Weg versperren. Doch wir sollten folgende Worte von Imam Reza, Friede sei mit ihm, in Erinnerung behalten, der gesagt hat: Jemand, der bereut und Gott um Verzeihung bittet, aber zugleich weiter auf dem Sündigen besteht und sich nicht der Sünde enthält, hat in Wahrheit sich selber auf den Arm genommen und lächerlich gemacht. Diejenigen Gottesdiener, die ihn am besten kennen, stellen die meisten Bitten an ihn. Sie wissen, dass seine Barmherzigkeit und Großzügigkeit grenzenlos ist. Daher werden sie nicht müde, ihre Bitten an Gott heranzutragen. Es ist nicht nötig, die theologische Hochschule zu besuchen, um Gott zu kennen. Wir brauchen nur unseren Blick auf die Zeichen Gottes in der Daseinswelt zu richten und unsere Ohren für die Stimme der Zeichen Gottes zu öffnen. Für das Rauschen des Wasserfalls und des Regens und den Gesang der Vögel. Wir sollten den Verstand und das Herz für all die Dinge, die wir sehen und hören, öffnen. Dann werden wir mit unserem ganzen Sein Dankbarkeit für Gottes Gaben empfinden. Und wie die makellosen Imame im Gebet der Eröffnung des Fastens danken und sagen: Aller Dank gebührt Allah, der keinen Teilhaber bei seiner Schöpfung hat und keinen ihm Ähnlichen bei seiner Größe, dessen Befehl und Lobpreisung über die ganze Schöpfung verbreitet ist, dessen Großzügigkeit durch seinen Ruhm ersichtlich wird, dessen Hand ausgestreckt mit Großzügigkeit ist, dessen Schatzkammern nicht vermindert werden und der beim vielen Geben nur großmütiger und großzügiger wird. Wahrlich, er ist der Erhabene, der Allgewährende. Der Befehlshaber Gottes wird überall in der Daseinswelt deutlich. Wir müssen nur die Augen für die Zeichen Gottes in der Schöpfungswelt öffnen. Der tiefgläubige Imam Ali, Friede sei mit ihm, hat gesagt: Ich habe nichts gesehen, ohne mit ihm und in ihm und vor und nach ihm Gott zu sehen. Aber wenn wir einem ungläubigen Menschen sagen: Schau zur Sonne, schließt er die Augen und sagt: Ich will nicht. Und wenn wir sagen: Höre auf das Wort der Wahrheit und dann urteile, dann sagt er wieder: Nein, ich will nicht. Zweifelsohne geht der Unglaube einer solchen Person nicht darauf zurück, dass ihm die Wahrheit des Glaubens nicht bewiesen wurde, sondern es hat damit zu tun, dass er nicht glauben will. In dem edlen Iftitah-Gebet zur Eröffnung des Fastens preisen und danken wir Gott, dessen Schatzkammern niemals leer werden und dessen Großzügigkeit nur noch größer wird. Es heißt: Aller Dank gebührt Allah, dessen Schatzkammern nicht vermindert werden und der bei vielem Geben nur großmütiger und großzügiger wird. Wenn es hieße, Gott würde noch großmütiger und großzügiger je mehr wie ihn preisen, dann könnten wir vielleicht diese Stelle im Gebet besser verstehen, da doch seine Schatzkammer niemals leer werden. Warum spricht der makellose Imam jedoch davon, dass Gott bei vielem Geben nur großmütiger und großzügiger wird? Vielleicht lässt sich die Antwort in den Worten von Imam Ali, Friede sei mit ihm, finden, wenn er sagt: Jedes Gefäß, in das etwas gegossen wird, bietet immer weniger Platz, bis auf das Gefäß des Wissens, welches immer mehr Platz bietet. Um diesen Satz besser zu verstehen, sollten wir uns ein Gefäß vorstellen, das zum Beispiel 10 Liter aufnehmen kann. Wenn wir 5 Liter Milch hineinschütten, nimmt die Aufnahmefähigkeit ab und bleibt nur noch Platz für weitere 5 Liter. Aber mit dem Wissen verhält es sich anders. Bei einem Schüler, der zunächst nur 10 Dinge lernen und verstehen kann, geht die Aufnahmefähigkeit, nachdem er diese 10 Dinge verstanden hat, nicht zurück, sondern sie nimmt zu. Das Gefäß Wissen wird durch die Aufnahme von diesen 10 Dingen größer. Ähnlich ist es mit dem Geben Gottes. Wenn Gott Wissen oder eine Tugend verleiht und eine Gunst erweist, dann nimmt die Aufnahmekapazität des Menschen nicht ab, sondern im Gegenteil zu. Und er kann noch mehr empfangen und Gott verleiht ihm, je nach seiner Aufnahmefähigkeit, noch mehr. So kommt es, dass es in dem Gebet zur Eröffnung des Fastens heißt: Je mehr Gott schenkt, desto großzügiger und großmütiger wird sein Spenden. In diesen Nächten des Monats Ramadan, in denen Gott die Bittgebete erhört, heben auch wir die Hände zum Himmel, um wie Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, am Arafat-Tag beten: O Herr, stärke uns durch Wissen und schmücke uns durch Langmut. Mach uns durch Gottesfürchtigkeit beliebt und verleih uns durch Vergebung Schönheit. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.